Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Ich bin Frauke und wie immer sitze ich mit meinem Kollegen Andreas Odenkirchen zusammen. Hallo Andreas, wie geht es dir?
Hallo Frauke. Ja, freut mich wieder hier mit dir zusammenzusitzen und insbesondere auf den heutigen Gast freue ich mich sehr. Ja, ist ja ein Wiederkehrer und habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut, ihn jetzt heute wieder zu sprechen, genauso wie du bestimmt auch. Ja, und ich glaube, das Thema Enterprise Ready AI ist ja aktueller denn je, oder?
Das ist es und deshalb geht es mir genauso wie dir. Wir haben es eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich war auch total gespannt auf heute, einfach auch ein bisschen Perspektiven zu bekommen, das Thema zu diskutieren. Also ich freue mich auf jeden Fall. So, und nun zu unserem heutigen Gast, Norbert Wirth. Norbert, du bist Global VP Data bei Payback. Du kannst ja dann gleich nochmal genau erzählen, was dahinter steckt. Und aber auch vor allem erfahrener Vordenker im Bereich KI-Daten und vor allem auch Plattformen, ja. Und du bringst, was mir auch immer ganz wichtig ist in allen unseren Diskussionen, immer eine ganz klare Sicht auf das Zusammenspiel zwischen Technologie, Organisation und Governance mit. Das heißt wirklich das Thema Enterprise Ready AI, ne? Und du bist ein Wiederkehrer, Andreas hat es gesagt. Und die Zuhörer haben sich schon vor einigen Jahren, ist es mittlerweile schon her, ne? In Folge 12 war das, 3 Jahre ist her, kennengelernt. Stell du euch doch gerne trotzdem kurz nochmal vor, wie geht's dir, was machst du gerade so und was hast du die letzten 3 Jahre so erlebt?
Ja, freut mich sehr, hier zu sein, wieder hier zu sein. Es sind sehr umtriebige Zeiten, ganz klar. Viele Unternehmen, denke ich, versuchen gerade wirklich am Ball zu bleiben oder vielleicht sogar etwas vor die Welle zu kommen, was KI-Themen betrifft, was Datenthemen betrifft. Diese Verbindung und die Abhängigkeit, gute Daten bedeuten, ich kann tatsächlich auch KI-Systeme deployen, die darauf ansetzen, ist mittlerweile immer mehr Leuten klar. Und entsprechend ist auch bei mir wirklich viel los zurzeit. Mir geht's prächtig, aber der Tag könnte 48 Stunden haben im Moment. Ja, ich freue mich wahnsinnig, da zu sein und bin auch sehr, sehr gespannt auf das Gespräch, auf die Diskussion. Ich habe tatsächlich überlegt, was haben wir eigentlich vor 3 Jahren besprochen, habe nochmal reingehört in den Podcast von damals. Ich glaube, es war Folge Nummer 12, wenn ich ganz richtig liege. Bin mal gespannt, wie wir da anknüpfen heute.
Ja, lass uns doch tatsächlich mal ein bisschen zurückblicken auch auf die letzten 2, 3 Jahre, Norbert. Und ich meine, du hast ja wirklich viel Erfahrung in datengetriebener Unternehmenssteuerung gesammelt. Jetzt bei Payback, davor aber ja auch in anderen Unternehmen, Scuba, GfK. Was hat dich zuletzt besonders geprägt? Wie schaust du zurück auf die letzten 2, 3 Jahre? Welche Themen kommen dir da direkt in den Sinn?
Naja, es sind wirklich im Moment die Themenfelder Governance durch KI und durch den EU-AI-Act natürlich nochmal besonders geflügelt. Aber auch Data Governance und Datenstrukturen, Datenökosysteme. Was mich ehrlich gesagt besonders beeindruckt, würde ich fast sagen im positiven Sinne, das ist, wie der Fokus auf Daten in keiner Weise nachgelassen hat durch den KI-Hype, sondern ganz im Gegenteil, der Fokus ist noch viel stärker geworden. Es wird immer klarer, Daten müssen gut strukturiert sein, gut aufbereitet sein. Also die Kurzversion ist wirklich, sind diese 2 Punkte. Ne? Also die Relevanz von Datenökosystemen, Bereitstellung von Daten in adäquater Form, aber auch die Wichtigkeit von Governance. Und ich denke, da werden wir heute etwas tiefer eintauchen. Aber das ist ja wirklich ein Feld, das alle gerade sehr stark beschäftigt.
Und ich finde es spannend, welche Themen du jetzt zuerst genannt hast. Ja, ich glaube, viele, die man gefragt hätte, hätten als allererstes gesagt Gen-AI oder Agentic AI oder ähnliches. Ja, aber du kommst direkt aus der Governance und aus der Datenperspektive. Gut, nun bist du natürlich auch Global VP of Data, aber wir wissen ja, dass du wirklich ein KI-Enthusiast auch bist und dich da wirklich auch im Detail mit auseinandersetzt mit den Modellen. Trotzdem sagst du eigentlich, die letzten 2, 3 Jahre geht es vor allem um Governance, um Daten und nach wie vor das Top-Thema auf deiner Agenda, ja?
Ja klar, ich meine, Gen-AI ist natürlich, wenn man so will, nach außen das zentrale Thema und der Hype treibt sehr, sehr viele Leute um. Aber wenn wir über Enterprise-Ready-AI-Lösungen sprechen, dann ist einfach klar, dass die Fundamente sehr, sehr solide sein müssen. Es ist kein Problem, einen Agenten aufzusetzen, mit dem ich mich nett unterhalten kann. Es ist auch kein Problem, einen Agenten aufzusetzen und per Reg oder per Document Attachment dem noch irgendwelche Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber wenn ich das wirklich im Unternehmenskontext machen will und den wirklich verknüpfen will mit einer soliden Datenstruktur, dann ist es einfach unumgänglich, dass dieses Fundament steht. Und die Governance-Seite, finde ich, ist absolut relevant. Das müssen wir uns alle immer wieder klar machen. Und die wird durch GenAI-Lösungen, durch Agenten und Agentensysteme noch viel relevanter.
Und hast du das Gefühl, die Themen stehen auf der Agenda in anderen Unternehmen? Du tauschst dich auch viel aus mit Head of Data, Head of AI in anderen Unternehmen. Hast du das Gefühl, da stehen die Themen hoch genug auf der Agenda? Oder ist da schon auch so ein Stück weit immer noch der Hype rund um, wir versuchen jetzt wir testen jetzt neue AI-Modelle aus, wir experimentieren, ja, also sozusagen so die fancy AI-Seite. Wie schätzt du es ein?
Also mir fällt tatsächlich auf, dass beides im Moment stattfindet und beides in großem Rahmen stattfindet. Also ich sehe einige Unternehmen, da zähle ich auch uns selbst dazu, die versuchen wirklich sehr solide und skalierbar zu bauen. Die Experimentierphase ist für uns, würde ich mal sagen, eigentlich vorbei. Also wir experimentieren noch in Einzelfeldern, probieren hier oder da was Neues aus. Ich glaube, das muss auch immer möglich sein. Aber unser Fokus liegt gerade wirklich auf skalierbare Lösungen, Lösungen, die oft auch gar nicht unbedingt nach außen sichtbar sind. Und das sehe ich auch bei einigen anderen Unternehmen, die tatsächlich AI-Cases mittlerweile sehr ernsthaft abklopfen und durchleuchten, um festzustellen, ist das was, wo wir immens viel Geld und Entwicklungsaufwand investieren wollen? Was wird der Effekt? Ist es safe? Macht es das, was es machen soll? Ich sehe aber auch viele Unternehmen, die tatsächlich immer noch in diesem Hype-Taumel, würde ich fast sagen, drinstecken und Angst haben, letzten Endes zurückzufallen, wild Dinge ausprobieren. Und da ist wahrscheinlich noch etwas mehr struktureller Aufholbedarf, auch gerade mit Blick auf Governance. Denn wenn ich da noch was mit anhängen darf, Andreas, wir reden ja mittlerweile bei AI wirklich über zwei zentrale Dimensionen. Wir haben einmal die Enterprise-Facette, also da reden wir über AI-Lösungen, die oft in der nach außen gerichteten Wertschöpfungskette implementiert werden. Das heißt auch was Konsumenten, Partner, Kunden erleben. Auf der Enterprise-Seite haben wir auch AI-Lösungen, die wirklich im Maschinenraum einer Firma wirken, die nach außen nicht unbedingt erlebbar sind, aber integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette, nichtsdestotrotz. Die andere große Dimension ist die Enablement-Dimension. Und da ist meiner Meinung nach in den letzten 12 Monaten immens viel passiert, dass Unternehmen sich wirklich bemühen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu befähigen, selber kleine Lösungen für sich zu bauen, selber ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen, effizienter zu werden, hoffentlich auch Dinge zu tun, die vorher nicht möglich waren, durch den Einsatz von standardisierten KI-Lösungen, wie den Microsoft Copilot oder was auch immer die Unternehmen für sich da im Portfolio haben. Da entstehen auch Agenten. Da werden zum Teil Agenten oder Assistenten, um wahrscheinlich korrekter zu sein, zum Teil auch dann innerhalb der Unternehmen publiziert. Und das hat eine Governance-Dimension, die, glaube ich, im Moment noch nicht wirklich gesehen wird. Denn wenn jetzt beispielsweise hier ein Kollege sich einen Agenten baut, den published, andere Kolleginnen und Kollegen verlassen sich darauf, dass dieses Ding auch wirklich macht, was es machen soll, dass es wirklich sauber ist. Wenn jetzt aber eben nicht nur einer, sondern im Monat 50 oder 100 gepublished werden, wie lässt sich das Thema noch einfangen und kontrollieren? Das heißt, wir haben also die Enterprise-Dimension, muss sehr ernst genommen werden. Wir haben aber auch die Enablement-Dimension. Das heißt, wie arbeiten Leute im Unternehmen, oft auch ihren ganz normalen Büroalltag mit KI-Systemen? Was hat das für eine Governance-Facette?
Ja, ich glaube, Norbert, was du ansprichst, ne? Also zum einen teile ich mit Andreas, denke ich, auch deine Einschätzung, dass tatsächlich, ich will das mal, Ernsthaftigkeit mit dem Thema KI-Lösung deutlich gestiegen ist. Es gibt immer noch diese Hype-Dimension, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich viel ernsthafter mit skalierbaren Lösungen beschäftigt wird oder umgesetzt wird. Ich glaube, das ist definitiv der Fall. Und das ist ja auch schön, wenn Wenn du jetzt über das Thema, und du bist ja schon mittendrin oder wir sind schon mittendrin in der Diskussion über das Thema Enterprise Ready AI sprichst, hat es ja einerseits deine Enterprise-Komponente, ob jetzt nach innen oder ausgerichtet, außen gerichtet, also KI-Lösungen, die wir entwickeln. Gleichzeitig das Thema Enablement, Befähigung, Low-Code-Lösungen, so gut man sie eben auch schon Low-Code bedienen kann. Ich glaube, da gibt es auch noch gewisse Grenzen. Und dann aber ausgestattet mit dem ganzen Thema Datenplattform. Ist das das, was du als Enterprise Ready AI jenseits von Buzzwords bezeichnen würdest?
Würde ich schon sagen. Also die Datenplattform, wie gesagt, ist oft der Grundstock. Die Frage ist natürlich, wie wird die technologisch dann zur Verfügung gestellt? Können beispielsweise, wenn wir in der Enablement-Dimension bleiben, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können sehr einfach Low- oder No-Code-Lösungen für sich selber bauen? Gibt es dann defaultmäßig ein MCP-Server-Setup, in dem der Zugriff auf diese Daten ermöglicht wird? Wir müssen jetzt nicht zu technisch werden, aber die Verbindung der Datenplattform zur KI ist natürlich auch nach wie vor ein Thema. Wie frei ist die? Wie werden Zugriffsrechte gemanagt? Wenn das alles ernst genommen wird, dann würde ich sagen, ist man auf der Enablement-Seite, also sprich auf der, wie arbeiten meine Leute, wie kann der ganz normale Arbeitsalltag durch KI verbessert oder erleichtert werden, schon mal relativ safe. Die große Frage da ist dann immer noch, wie geht man mit dieser Flutwelle an Agenten, an Assistenten um, die dann im Unternehmen auf einmal existieren. Wie sichert man ab, dass Agenten, die anderen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich safe sind und auch wirklich den professionellen Standards entsprechen? Wenn wir auf die Enterprise-Lösung, also sprich wirklich große, mit Entwicklungsaufwand vorangetriebene KI-Lösungen blicken, dann hat man, glaube ich, da mit der Dateninfrastruktur oder dem Datenökosystem und auch der Frage, welches Tooling benutzt man, um tatsächlich Lösungen zu bauen, die in die Wertschöpfungskette integriert werden, manchmal sogar, wie gesagt, direkt ja im Customer-Facing-Kontext. Da ist die Governance-Seite, würde ich sagen, noch viel essentieller. Also da ist sie wirklich noch viel wichtiger, weil man muss natürlich überlegen, was für ein Risikoappetit hat ein Unternehmen, wie viel Risiko akzeptiert man, wie stark beschneidet man gegebenenfalls auch einen Agenten. Und last but not least, das Ganze auch eine Kostendimension. Also jede Interaktion beispielsweise mit einem Chatbot generiert ja Kosten. Da werden Tokens durchgeschleift, da läuft der Zähler und ganz ehrlich, ich bin selber nach wie vor höflich, wann auch immer ich mit KI interagiere und lasse mir immer wieder von meinen Tech-Experten sagen, mach das nicht, das ist Energieverschwendung. Aber ich denke mir immer, naja, vielleicht ist die KI ja wirklich irgendwann schlauer als ich und erinnert sich dann dran, dass ich immer nett war. Aber man sollte das nicht tun. Also sprich, da haben wir auch noch die Cost-Monitoring-Dimension natürlich, die man nicht aus dem Blick verlieren darf.
Ja, und du sprichst jetzt ja auch schon viel von Enterprise-Lösungen, die gebaut werden. Was ist denn für dich oder auch in dem, wie du die letzten Jahre erlebt hast, vielleicht das Entscheidende gewesen, und wenn du es auch beobachtest von außen, wie du Daten und KI zusammenbringst, dass es nicht nur bei den Prototypen bleibt. Ne? Ich glaube, das ist ja immer so, wir haben ja eben über den Hype gesprochen. Ich glaube, der Hype KI, ne, sozusagen Sachen sicher machen, ist ja schon dann, da sind wir, also wenn der in der Realisierungsphase sind wir ja eigentlich schon da, wo es produktiv genutzt wird. Ne? Die Frage ist ja am Ende, wie schaffen wir es überhaupt dahin zu kommen, neben den ganzen Voraussetzungen, die wir technisch datenseitig brauchen. Da gehört ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu, oder wie nimmst du das wahr?
Naja, ich würde ehrlich gesagt gerne am anderen Ende anfangen, Frauke. Aus meiner Sicht ist es nach wie vor so, dass man wie generell in der Produktentwicklung sich überlegen muss, was ist denn eigentlich der Anwendungsfall? Sprich, ich sollte, wenn ich eine Enterprise-Ready-KI-Lösung plane und voranbringen will, nicht einfach getrieben sein aus dieser Motivation, ja, wir wollen jetzt auch, wir müssen auch was machen, sondern ich sollte tatsächlich, wie es auch Good Practice sein sollte und historisch auch immer war, bei der Anwendungssituation beginnen. Das heißt, was ist das Nutzererlebnis, das ich kreieren will? Natürlich ganz besonders, wenn man eine Consumer-Facing-Lösung generiert. Und was ist der Mehrwert, den ich da schaffe? Und mir fällt auf, dass tatsächlich Lösungen, die Wertschöpfung, also was ist der inkrementelle Wert, den ich hier generiere? Was hat das für einen Effekt? Und was ist das Nutzererlebnis? Wenn das besonders ernst genommen wird, dann haben die Lösungen eine wesentlich größere Chance, auch erfolgreich zu sein. Also mal ein ganz aus der, nicht ganz aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber was natürlich sehr häufig passiert, es wird irgendein Chatbot entwickelt. Der kann mehr oder weniger hilfreich sein. Die Konsumenten werden mit dem Chatbot nur interagieren, wenn er ihnen tatsächlich ein positives Erlebnis schafft. Also das heißt, wenn es eine gute Interaktion ist, die ein Problem, das vorher nicht so gut lösbar war oder nicht so gut gelöst wurde, besser löst. Und es muss eine angenehme Situation sein. So, also sprich, ich habe nochmal den Bogen nach vorne gespannt zur eigentlichen Anwendungssituation. Ich glaube, die muss gut durchdacht sein. Und es muss wirklich ernsthaft geschaut werden, wie ist das Erlebnis für den Nutzer? Deine Frage hat ja eigentlich hinten angesetzt, im Maschinenraum, wenn du so willst. Und da kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, dass natürlich die Daten, die einem Agenten oder einem Agentic System zur Verfügung gestellt werden, die sind unglaublich wichtig. Und wenn eine Firma da die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann aber anfängt, einen Agenten zu bauen, wird sie irgendwann feststellen, hier fehlt aber noch dieser Input, hier fehlt jener Input. Und das ist dann oft genauso viel Aufwand wie mehr Aufwand, als letzten Endes dann den Agenten zum Laufen zu bringen. Sprich, saubere Datenlandschaft mit guter Metadatenstruktur, sauber katalogisiert. Das sind essentielle Voraussetzungen, um später dann einfachen Agenten aufsetzen zu können. Wenn das Ganze dann natürlich noch technisch bereits so aufgestellt ist, dass es leicht anknüpfbar ist für einen Agenten über Interfaces oder wie gesagt über einen MCP-Server beispielsweise, dann hat man wesentlich bessere Voraussetzungen, auch erfolgreich relativ schnell eine Produktivlösung bauen zu können.
Ja, apropos Datenlandschaft, da würde ich gleich gerne auch nochmal mit dir einhaken, Norbert. Vielleicht nochmal kurz davor zum Thema Use Cases, weil da habe ich tatsächlich das Gefühl, wir sind manchmal so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite wollen wir gerne, wenn wir aus der Agentic-Perspektive kommen, irgendwo kleine Bausteine uns rausnehmen und sagen, in einem ganz konkreten Prozess setze ich jetzt diese konkrete Aktivität über einen Agenten um und dann schalte ich viele Agenten zusammen, aber eine sehr agile Denkweise, ja, fast schon Microservices-Denkweise. Und dann haben wir auf der anderen Seite die großen Knowledge-Management-Assistenten, die ja eigentlich das gesamte Unternehmenswissen brauchen. Und das ist ja eigentlich genau das andere Ende des Spektrums dann. Wenn ich das hinkriegen möchte, dann kann ich irgendwie nicht in diesem kleinen denken, gerade auch aus der Datenplattform gedacht, ne, und sagen, jetzt habe ich ganz viele kleine Puzzlestücke, die löse ich alle nacheinander. Sondern der User erwartet ja eigentlich, dass wenn ich heute zu dem Knowledge Assistant gehe, dass der eigentlich alles weiß und auf alles Zugriff hat und alles perfekt ist. Das ist es natürlich nicht. Und da kommen wir, glaube ich, auch mit einem Big Bang niemals hin, sondern müssen in dieser kleinen, Schritt für Schritt agilen Denkweise rankommen. Hast du auch das Gefühl, da prallen so zwei Welten aufeinander und wir sind jetzt die nächsten Jahre irgendwie noch so ein bisschen in der Zwickmühle, bis dann irgendwann mal der Datenbestand vielleicht so auch ausschaut, dass die Knowledge Management Assistenten dann genügend Futter haben, um wirklich gut zu funktionieren?
Ich glaube, da prallen tatsächlich unterschiedliche Motivationen aufeinander. Ne? Also weil man möchte eigentlich dem Agenten möglichst alles zur Verfügung stellen. Also wenn wir gerade bei den großen Knowledge-Management-Agenten bleiben, ne, die oft unternehmensintern aufgesetzt werden, wo man sagt, wir haben so viel Informationen, keiner findet sich mehr zurecht. Hier könnte doch ein Agent Wunder wirken. Genau, hervorragende Motivation. Problematisch wird es dann aber, wenn beispielsweise spezifische Informationen auch an Zugriffsrechte gekoppelt ist. Sprich, wenn man eben dann sagen muss, na ja, es gibt Teile, die sind wirklich fürs ganze Unternehmen auch frei verfügbar, also so diese Common Knowledge Base. Es gibt aber auch sehr viele Pockets, in denen spezifisches Wissen liegt, das eben nicht für das ganze Unternehmen verfügbar ist. Es gibt ganz unterschiedliche Themenbereiche, die oft relativ wenig miteinander zu tun haben. Und ich glaube, da ist die Wette noch nicht so ganz aufgelöst, was denn jetzt eigentlich gewinnt. Also im Moment sehe ich tatsächlich bei Knowledge Management, aber auch bei nach außen gerichteten Agenten viel über Intent Modeling beispielsweise. Das heißt, dass letzten Endes eine Anfrage erstmal auf einer ersten Schicht überhaupt analysiert wird, was will die Person. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Knowledge Management, also unternehmensintern, dann kann das sein natürlich A, in dieser Intent-Identifizierung stellt sich heraus, die Person hat eigentlich eine Frage zur technischen Dokumentation und wird dann zu einem spezifischen Agenten geroutet, sozusagen unter der Motorhaube, der an diese Datenquellen auch angeknüpft ist. Wohingegen, ich mache jetzt mal ein extremes anderes Beispiel, es um die Frage geht, was gibt es denn morgen in der Kantine zu essen? Ne? Also ein ganz anderer Case. Und da kann es vielleicht so einen General-Purpose-Agenten geben, der so allgemeine Infos zum, keine Ahnung, wie mit wem spreche ich, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn das Waschbecken nicht funktioniert oder bis hin zu, was gibt es denn morgen in der Kantine, um dieses Knäuel letzten Endes aufzulösen. Also im Moment habe ich das Gefühl, Intent Modeling ist ein Pfad, den einige versuchen, um nicht alles in einen Topf zu werfen und um gegebenenfalls dann auch so Themen wie Zugriffsrechte zu klären. Aber das ist, das sind im Moment Versuche. Ich halte die für relativ vielversprechend. Und wie gesagt, Intent Modeling generell ist ein wichtiges Thema, wenn man natürlich drunterliegend Systeme hat, die unter Umständen in ganz unterschiedliche Wissens- oder Informationsbereiche reingreifen. Ich halte es aktuell für sauberer und einfacher handelbar, diese Themen in der zweiten Schicht, in der dann spezifische Agenten letzten Endes bereitgestellt sind oder auch spezifische Datentöpfe, wenn es klar auseinandergehalten wird.
Mhm. Ja, finde ich einen schönen Ansatz.
Wobei, entschuldige Andreas, aber ergänzend noch, im Erlebnis für den User muss das nicht unbedingt sichtbar sein. Und das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Ne? Also das heißt, der User interagiert mit einem System und was der User will, muss das System begreifen. Das System routet ihn dann durch zur richtigen Quelle, aber die Interaktion mit dem Agenten oder Chatbot oder was auch immer es ist letzten Endes, die sollte für den User möglichst seamless sein. Das heißt, der User erlebt das einfach als eine nützliche, gewinnbringende Interaktion, die ihn oder sie zur relevanten Informationsquelle bringt, beziehungsweise die relevanten Informationen bringt.
Und auf den darunterliegenden Schichten, wie du es gerade genannt hattest, ja, habe ich dich eben auch so verstanden, dass wir die Datenlandschaft im Prinzip auch in kleinere Stücke aufteilen und dann Ownership entsprechend auch dezentraler vergeben. Also so ein bisschen der Mesh-Gedanke spricht vielleicht raus. Heißt das für dich eben auch saubere Datendomänen definieren, Datenprodukte definieren, Stück für Stück aufbauen? Ist das der Ansatz hin zu einer hoffentlich irgendwann einmal flächendeckend gut gemanagten und hochqualitativen Datenlandschaft? Ich meine, das wird immer ein Stück weit Never-Ending Challenge sein, weil neue Daten dazukommen, Daten in Bewegung sind. Trotzdem, ist das für dich der Ansatz, Stück für Stück agil da voranzugehen auch?
Ja, wobei ich tatsächlich das Attribut agil in Anführungszeichen setzen würde. Also ich glaube, und das sage ich jetzt wirklich vor dem Hintergrund von einigen Jahren schon an Erfahrung, Transformation Richtung einem Data Mesh und so weiter. Gerade ein Data Mesh funktioniert meiner persönlichen Meinung nach eigentlich nur dann wirklich gut, wenn es sehr, sehr strukturiert aufgesetzt ist und sehr planvoll aufgesetzt ist. Das bedeutet nicht, dass es nur von einer zentralen Instanz entwickelt und umgesetzt und auch gepflegt werden sollte. Das sollte sehr wohl produktnah sein, also so die Kernidee des Meshs. Ne? Die Leute, die Daten erzeugen, die Daten verstehen, sollten auch die entsprechenden Datenprodukte ownen. Mit der sehr einfachen Unterscheidung Source-Aligned, also das heißt quellenspiegelnde Datenprodukte als Primärquelle. Dann letzten Endes Datenprodukte, die Aggregation oder Datenverbindungen durchführen und Datenprodukte, die sehr auf die Consumer der Daten ausgerichtet sind. Ich glaube nach wie vor, die Grundidee des Meshs hier ist schon sehr, sehr richtig, aber ich halte es nach wie vor für sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, das ist mein Mantra seit 3 Jahren, wenn nicht länger. Es muss planvoll passieren. In der Grundidee des Mesh war ja immer die Idee, Federated Computational Governance zu implementieren. Sprich, es gibt irgendeine Magie letzten Endes im System integriert, die sicherstellt, dass alles sehr, sehr geordnet vor sich geht. Meiner Meinung nach, das reicht einfach nicht. Es braucht sehr, sehr klare Regeln, es braucht Standards und es braucht auch Komponenten, die die User dann einsetzen können. Aber zurück zum Ausgangspunkt. Ja, eine gut strukturierte Datenlandschaft mit klar identifizierbaren Datenprodukten halte ich auch nach wie vor für den richtigen Weg, denn es macht es einfach einfacher, es macht es beherrschbarer. Ein zentrales Datenasset, wenn das mal über viele Jahre gewachsen ist, erreicht es immer irgendwann den Punkt, wo es kaum mehr beherrschbar ist, wo es chaotisch wird. Sowas dann einer KI zur Verfügung zu stellen, grenzt schon an ich will es nicht sagen Fahrlässigkeit, aber zumindest einer gewissen Risikoignoranz. Und es ist wesentlich einfacher, den Zugriff auf die spezifische Datenquellen zu managen und auch beherrschbar zu halten, wenn man auch die Daten sauber abgrenzt. Sprich, schön definierte Datenprodukte hat, die pflegbar sind, wo die Abhängigkeiten sehr, sehr klar sichtbar sind. Also ich halte es nach wie vor für einen extrem wichtigen Punkt.
Und das Spannende ist ja auch, dass das Themen sind, die wir auch schon seit Jahren kennen, die sich gar nicht so stark durch KI verändert haben in den letzten Jahren, sondern ja, sie sind immer noch wichtig und das Bewusstsein kehrt jetzt auch wieder dahin zurück. Also ich habe das Gefühl, in den letzten 3 Jahren war der Fokus einfach sehr stark auf KI für den User und deswegen sind die Datenthemen so ein bisschen am Top-Level in der Priorität sozusagen runtergerutscht. In der Data-Community war es immer klar, das sind die richtigen Themen, an denen müssen wir auch weiterhin bleiben. Und jetzt kommt aber das Bewusstsein auch auf dem Top-Management-Level wieder dahin zurück, dass die Investments in Datendomain-Ownership, in den Datenkatalog, in die Plattform, in gewisse Standards, in Datenqualität und so weiter, dass die richtig waren und auch weiterhin richtig sind, oder?
Absolut. Also mein Eindruck ist wirklich, dass durch KI und auch durch letzten Endes das Überprüfen, das Bewerten von KI-Use-Cases, was ja dann tatsächlich auch oft sehr hohe Management-Attention bekommt, wird nochmal klarer, wie richtig und wichtig diese Idee die ganze Zeit war. Und es ist vielleicht tatsächlich so, dass in der Phase, als der Gen AI-Hype losging, tatsächliche technische Entwicklung war ja früher, aber man kann ja schon sagen, mit dem Public Launch von ChatGPT ist letzten Endes der Hype wirklich überall angekommen und auch auf C-Level sehr, sehr stark eingeschlagen. Da hat man vielleicht erstmal gedacht, ach ja, dann ist es mit den Daten ja gar nicht mehr so wichtig erstmal oder müssen wir da noch so investieren? Und ich glaube eben, jetzt zeigt sich, und das hat sich auch schon die letzten 1,5 bis 2 Jahre gezeigt, gerade da wird es dann wieder sehr, sehr wichtig, weil ohne gut strukturierte und gut gepflegte Datenökosysteme das Aufbauen von KI-Lösungen wesentlich mühsamer ist und man dann eben doch Leute braucht, die Datenbereitstellung sicherstellen, was traurig ist, wenn man sich eigentlich gerade auf was ganz anderes konzentrieren will. Also ich finde, der Hype hat die Wichtigkeit nochmal massiv unterstrichen.
Da sind wir ja letztlich auch wieder bei dem Thema Anwendungsfälle, ne? Also das sozusagen, da hast du ja den schönen Bogen gespannt, auch wirklich von der Nutzerperspektive zu kommen, um wirklich auch zu sehen, was Bedeutung hat am Ende. Und dafür hat dann immer so eine Experimentierphase doch was Gutes, ne? Weil man dann wieder zu dem zurückkehrt, was man und visibel macht, ne? Was man dann tatsächlich braucht. Und ich glaube, das haben wir wahrscheinlich ein Stück weit die letzten Jahre auch gesehen und erlebt. Und ich würde mit dir gern nochmal, Norbert, ein Thema vertiefen, das du eben schon angerissen hast, auch Richtung nochmal Nutzeranwendungsfälle. Wie erlebst du denn bei euch das Thema Low-Code beziehungsweise Agent-Builder? Das sozusagen finde ich momentan auch eine sehr intensiv geführte Diskussion im Sinne von, naja, sie sind irgendwie da, das Versprechen ist groß. Sie haben auch, ne, sie sind auch mächtig, ne, am Ende, man kann schon viel machen. Aber es gibt dann doch auch irgendwie noch Grenzen. Wie nimmst du das aktuell wahr bei euch, aber auch gerne auch bei anderen Unternehmen, deinen Blick auf das Thema?
Ich sehe eine relativ große Begeisterung und auch einer wachsenden Gruppe für das Thema. Ich würde es aber gerne etwas differenzierter besprechen, Frauke. Einerseits, was häufig als Agent Builder bezeichnet wird, ist im Enablement-Kontext, also nur nochmal generelle Befähigung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, reden wir eigentlich oft eher von Systemen, die einem erlauben, einfache Assistenten zu bauen. Ne? Also wirklich Powerful Agents halte ich schon nochmal für eine eigene Kategorie. Da haben wir ja auch Agent-Builder, da haben wir auch Low-Code, No-Code-Lösungen und da habe ich eine ziemlich starke Meinung dazu, da gehe ich gerne nochmal drauf ein, aber vielleicht erstmal wirklich auf den Kontext Enablement, das heißt im Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, sich selber kleinere Assistenten zu bauen, vielleicht auch Assistenten, die sie anderen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. Ich glaube, es ist so, dass nach vielleicht einer gewissen Zögerlichkeit am Anfang, wo wir nur sehr innovationsoffene und technikaffine Menschen gesehen haben, die das unbedingt ausprobieren und machen wollten, sehen wir jetzt, dass die Begeisterung wächst. Ich glaube, viele Firmen haben ihren eigenen Weg gefunden, das Thema unternehmensintern voranzubringen. Da gibt es sicher Parallelen. Beispielsweise die meisten Unternehmen suchen Wege, Multiplikatoren zu finden im Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkreis, die das Thema anderen nahebringen. Man macht Events, man macht Experience Days, man holt sich Lösungen von Vendoren rein. Oft ist es dann einfach im Microsoft Stack, das natürlich bei vielen Firmen etabliert ist. Oder es ist OpenAI basiert, weil dann natürlich einfach die große Welle, die Hypewelle angefangen hat. Aber am Ende des Tages schauen die Unternehmen, wie können wir unsere Leute befähigen? Und im Moment habe ich den Eindruck, dass es eine immer breitere Akzeptanz findet. Warum? Ich glaube, viele haben begriffen, man muss letzten Endes natürlich die Nützlichkeit dieser Dinge herausstellen. Also die wenigsten Leute, also außer sehr innovationsaffinen Kolleginnen und Kollegen, werden mit einem Agent oder Assistant Builder letzten Endes was machen, einfach so aus Spaß, aus Interesse an der Technologie. Die meisten wollen irgendwas damit vereinfachen, irgendwas beschleunigen, eine Aufgabe, die vorher sehr, sehr mühsam war. Und je mehr Cases hier vorgelebt werden im Unternehmen, desto mehr Leute springen dann auch mit Begeisterung auf und stellen fest, oh, will ich auch. Das ist ja wirklich immens, wie stark ich hier einen sehr mühsamen, sehr händischen Task vereinfachen kann. Das heißt, ich glaube, hier passiert gerade unglaublich viel und hier haben wir ein eigenständiges Governance-Thema, wie ich vorhin schon angedeutet habe, weil diese Kleinstlösung, die manchmal nur eine Person für sich selber baut, müssen ja auch letzten Endes in irgendeiner Form im Blick behalten werden. Wenn es nun wirklich was ist, was nur eine Person für sich selber macht, löst man das natürlich oft über AI-Policies, in denen dann ganz klar gesagt wird, was auch immer für Inhalte du nutzt, die AI generiert sind, und das inkludiert ja auch eben was mein Agent, den ich mir selber gebastelt habe, produziert, es ist trotzdem deine Verantwortung, was du machst. Damit stellt man letzten Endes kognitiv scharf und sagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr dürft es gerne nutzen, aber behaltet bitte im Hinterkopf, ihr seid dafür verantwortlich, was da rauskommt, sei es jetzt eine automatisch generierte E-Mail-Antwort, sei es irgendein Summary, das produziert wird, was auch immer. Aber interessant wird's, wenn das jetzt Agenten sind, die dann intern auch gepublished werden können. Also verschiedene Plattformen lassen das ja eben zu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Coding-Kenntnisse, ohne technische Kenntnisse zu KI, oft auch ohne tieferes Wissen über die Datenlandschaft, dann Lösungen bauen und das intern zur Verfügung stellen. Da sehe ich schon eine zentrale Governance-Aufgabe. Also zumindest solche Agenten zu katalogisieren und vielleicht auch zu klassifizieren, à la, okay, kann sorglos benutzt werden, bedeutet dann aber, dass da jemand wirklich intensive QA auch damit gemacht hat. Oder sollte nur von erfahrenen Usern benutzt werden oder unbedingt immer sehr, sehr kritisch die Outputs überprüfen, wenn ihr dieses System einsetzt. Vielleicht so viel mal zur Enablement-Dimension. Also meiner Meinung nach passiert wahnsinnig viel. Ich sehe, dass die Menschen sehr, sehr begeistert sind, weil sie eben den Nutzen davon erleben und dass immer mehr Leute auch hochmotiviert sind, hier selber was zu machen. Und man kann die Schwelle sehr niedrig halten, die technische Einstiegsschwelle. Agent Builder im Enterprise-Kontext halte ich für deutlich schwieriger. Das ist nun wirklich ein Thema, wo mir wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ein System entwickeln, auch sehr tief blicken können in die Parameter, die den Agenten steuern. Und hier kann ich nur sagen, ist es oft so, dass ein Agent Builder einen dann auch stark limitiert. Man hat dann, ich sage jetzt mal ganz bildlich, einen Schieberegler, der letzten Endes festlegt, wie frei oder unfrei ein Chatbot beispielsweise plaudern darf. Das kann extrem unbefriedigend sein, weil dann wird er eben im Testing, reagiert der Chatbot manchmal auf Dinge in ungewollter Form, dann wird der Schieberegler etwas weiter nach links, also Richtung konservativere Settings geschoben, aber man kann nicht exakt kontrollieren, was er macht. Nur ein klitzekleines Beispiel, wo ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Teams, die Agenten aufsetzen, auch tief blicken können. Das heißt nicht, dass sie keine vorgefertigten Services nutzen sollten, ganz im Gegenteil, aber es heißt, eben der Blick in den Maschinenraum zu den ganz konkreten Steuerungsparametern, der muss nach wie vor uneingeschränkt möglich sein.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, ne? Vor allem, wenn es dann auch darum geht, so ist zumindest das Erleben, dass man dann doch einen sehr speziellen Anwendungsfall immer vor Augen hat, der dann doch immer wieder die eigenen Anforderungen hat und das dann natürlich gewisse Limitationen häufig birgt. Nichtsdestotrotz bin ich auch bei deiner Beobachtung, Norbert, gerade so die, also die Tools und Agent-Bilder sprießen ja quasi nahezu überall hoch und sind auch sehr, sehr interessante Lösungen dabei. Und was ich aus meiner Beobachtung auch für eine sehr relevante Aufgabe sehe in dem ganzen Kontext, ist sowohl für die, ich sag mal, eher Enablement-Dimension als auch für die Enterprise-Dimension eine Art Tool-Screening auch zu machen, um da auch immer auf am Ball zu bleiben. Was sind denn die Lösungen jetzt am Ende, die uns wirklich den Mehrwert bringen? Weil wir können ja nicht alles einführen, wir können auch nicht alles nutzen, sollten wir auch nicht, ne? Aus finanziellen Gründen, aber auch aus ganz vielen anderen Gründen. Und da sozusagen auch eine klare Empfehlung aussprechen zu können, eine Governance zu haben, ist aus meiner Sicht, aber kannst du gerne auch nochmal reflektieren, eine große Herausforderung im Sinne der Agilität, ne? Weil ich natürlich auch neue Sachen ausprobieren will und gleichzeitig aber auch einen robusten Kern zu schaffen, wo ich mich wirklich auch drauf verlassen kann. Ne?
Das ist ein unglaublich wichtiges Thema, Frauke. Hier gibt es auch viele, viele Diskussionen. Ne? Also ich würde mal sagen, fast unabhängig davon, ob über welche Facette von KI-Nutzung im Unternehmen wir jetzt sprechen, also Enablement oder Enterprise, wirklich fast unabhängig davon, welche Tools dürfen die Leute nutzen? Also das ist ein hochgradig emotionsgeladenes Thema auch. Da gibt es dann natürlich die Fraktion, die für Toolfreiheit und ich möchte aber hier selber ausprobieren können und bremst mich doch nicht in meiner Innovation hier. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, darf ich denn eigentlich? Ist es safe? Ich glaube, ein Aspekt, und da kommen wir wieder zur Diskussion von vorhin, der hier nicht vergessen werden sollte, das ist, Tools zu nutzen, Tools zu kanonisieren, sprich als Unternehmen zu sagen, folgende Tools dürft ihr, sage ich jetzt mal, generell einsetzen, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Es muss aber tatsächlich etwas differenzierter passieren. Es kommt ja auch darauf an, welche Daten stelle ich dem Tool zur Verfügung? Was für Daten exponiere ich hier gegebenenfalls? Und ich denke, für jedes Unternehmen macht es einen großen Unterschied, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Daten, die als public klassifiziert sind, das heißt, die ohnehin in der Public Domain sind, exponieren oder ob Daten, die unter Umständen hochgradig vertraulich sind oder vielleicht sogar hochgradig delikat, also ein ganz extremer Fall dann natürlich PII und so weiter von Mitarbeiterinnen oder Kunden, dürfen solche Daten einem Tool exponiert werden. Sprich, du bekommst dann eigentlich fast so ein Bild, okay, es kann ein Set an Tools geben, das genutzt werden darf, aber es sollte auch immer gesagt werden, wofür, für welche Daten. Und ich glaube, die Antwort, welches Tool genutzt werden darf, hängt ganz stark auch davon ab, sind es sehr sensible Daten oder sind es hochgradig unproblematische Cases, wo ohnehin nur Daten, die auch in der Public Domain sind, eingesetzt werden. Das heißt, es entsteht eigentlich eine Art Matrix. Und das ist, also haben wir kamen zu der Erkenntnis, wenn natürlich auch immer wieder der Wunsch war, neue Tools einsetzen zu können und so weiter. Und dann muss erstmal überprüft werden, findet denn ein Datenrückfluss statt? Werden Prompts zu Trainingszwecken genutzt? Das schließt dann ganz viele Anwendungsfälle einfach aus, weil es einfach absolut undenkbar ist, dass Daten zurückfließen, dass Prompts zu Trainingszwecken genutzt werden. Und es gibt natürlich Cases, in denen schlichtweg mit unkritischen Daten gearbeitet wird, da kann man dann etwas, sage ich mal, entspannter sein. Aber ja, ganz, ganz wichtige Frage, Kanonisierung von Tools. Und ich kann nur allen dringend empfehlen, immer auch mit im Blick zu behalten, wofür dürfen die Tools eingesetzt werden. Eine Dimension, die sich richtig aufdrängt, ist die Dimension, was für Daten gehen da eigentlich rein. Das verstehen die meisten Menschen dann auch schon fast intuitiv. Wenn nicht, dann ist da auf jeden Fall Nacharbeit notwendig. Denn ich denke, in jedem Unternehmen, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sollte verstehen, welche Daten sind vertraulich und welche Daten sind öffentlich, also ohne Probleme auch kommunizierbar.
Ja, Norbert, ich würde sogar noch ein bisschen weiter differenzieren eigentlich an der Stelle und sagen, wir haben natürlich Tools, wir haben Daten und dazwischen bewegen sich dann jetzt aber noch die Agenten. Und was ich da eben gerade sehe, ist, dass wir, also wir haben natürlich Agenten, die wir selber bauen, aber wir sehen eben auch Agenten, so als Third-Party-Agenten sozusagen, die von außen noch reinkommen. Und dann sehen wir eben, dass in Tools, die ich vielleicht schon habe in meiner Landschaft, jetzt auch nochmal Build-in-Agenten kommen, die einfach so als neue Features dazugeschaltet werden. Jetzt habe ich diese drei Arten von Agenten, die auch noch mitspielen, wo ich vielleicht aus einer IT-Sicht gar nicht unbedingt in einer Tool-Entscheidung eingebunden war, weil das Tool gab es schon. Da wird jetzt einfach ein Agent zwischengeschaltet und ich sage, naja, eigentlich habe ich den jetzt auch selber gebaut. Vielleicht gibt es sogar einen Third-Party-Agenten, der das besser kann. Und dieses Bewusstsein, also ich glaube, da wird einfach die Landschaft komplexer. Ne? Davor hatten wir irgendwo Software und wir hatten Daten. Und jetzt kommen die Agenten, die irgendwo nochmal so dazwischen sich bewegen. Ne? Wie kriegst du das gegriffen?
Die als Akteure auftreten. Und das macht es wirklich hochgradig komplex. Also in so einem Multi-Agent-Setting mit tatsächlich selbstgebauten Agenten, zugekauften Third-Party-Agenten und so weiter. Ich glaube wirklich, das ist auch was Governance betrifft und was Absicherung betrifft, noch ein Feld, in dem alle sehr, sehr genau hinschauen müssen, was wollen wir hier und was wollen wir keinesfalls. Ich glaube, da sind alle gerade noch in einer steilen Lernkurve.
Absolut.
Denn wenn man so will, die erste Welle an eher als Assistenzsystem, Chatbot-System und so weiter, die möglich gemacht wurde, da haben viele mittlerweile einen ganz guten Griff dran und haben so das Gefühl, okay, wir beherrschen das oder wir wissen, was wir wollen. Aber wenn du jetzt wirklich auf Acting Agents blickst und Multi-Agent-Systeme, da ist hohe, hohe Aufmerksamkeit gefordert und auch sehr viel Achtsamkeit. Was will ich wirklich zulassen? Und ich glaube, die Komplexität ist im Moment auch noch nicht aufgelöst. Ganz ehrlich, Andreas. Also ich glaube, da müssen alle, die mit Multi-Agent-Systemen arbeiten, im Moment ganz, ganz genau hingucken, können sich nicht einfach ausruhen und sagen, ach ja, wird schon funktionieren oder ich halte mich an Standard A, B, C. Da ist sehr, sehr viel Sorgfalt gefragt.
Ja, und wie du sagst, ich glaube, wir lernen auch alle da weiterhin. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch bringen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, bringt es jetzt auch nichts zu sagen, es ist noch nicht genau klar, wo wir hingehen, also bewegen wir uns nicht, sondern ja, wir bewegen uns weiter, müssen uns natürlich der Risiken bewusst sein. Und dann aber einfach auch ein Stück weit doch immer wieder, auch wenn es unschön ist, aber das aufräumen, was wir vielleicht in den letzten Monaten verbrochen haben, was dann vielleicht rückblickend doch nicht so war, wie es sein sollte. Ich glaube trotzdem, wir müssen einfach vorangehen und vielleicht die ein oder anderen Dinge dann nochmal rückblickend nachziehen.
Glaube ich auch. Und vielleicht ergänzend ein Punkt, der sich hier natürlich aufdrängt, der gerne vergessen wird, ist gerade in komplexeren Systemen, wo ich relativ viele neue, noch wenig erprobte Sachen einsetze, was für Sicherheitsnetze lege ich an? Was für Monitoring, was für Alerting-Systeme kann ich einbauen? Wie lassen sich beispielsweise auch Interaktionen oder Flows loggen, um wirklich sicherstellen zu können, dass ich sehen kann, es hat was nicht funktioniert und vielleicht auch darauf hingewiesen werde. Also ich denke, das ist was man gerade wenn man in Multi-Agent-Settings arbeitet jetzt und neue Sachen ausprobieren will, auf gar keinen Fall vergessen sollte, die Dimension. Wie sichere ich es ab? Wie kann ich es monitoren? Wie kann ich ungewünschte Ereignisse, ungewünschtes Verhalten erkennen und dann auch etwas dagegen tun? Und klar, am Ende des Tages wollen wir vorankommen. Das heißt, wir werden auch neue Technologien einsetzen wollen. Aber wie können wir es safe machen? Das ist, glaube ich, einfach ein Faktor, den man nicht unter den Tisch kehren darf, sondern der gewinnt gerade da dann wieder extrem an Relevanz.
Lass uns vielleicht als letztes Thema für die heutige Folge auch nochmal über Skills sprechen. Wie siehst du es im Moment, also sowohl auf der Unternehmensseite, um attraktiv zu bleiben, als auch auf der Seite von jedem persönlichen Arbeitnehmer, der sagt, naja, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Wie muss ich mich weiterentwickeln, um auch relevant zu bleiben? Wie siehst du es und was würdest du auch empfehlen, sowohl den Unternehmen als auch den Mitarbeitenden?
Das ist ein großes Thema. Ich glaube, ich fange am besten mal bei den Mitarbeitenden an oder bei wirklich jedem Individuum. Also ich kann eigentlich jedem Menschen nur empfehlen, aufgeschlossen zu bleiben und sich nicht einfach zu verschließen. Ich habe wirklich jetzt mehrfach schon erlebt, wie Menschen erst eher so eine Art Blockadehaltung hatten. Ich sagte, ich will damit nicht und ich habe gerade ohnehin so viel zu tun. Ich will jetzt nicht solche KI-Sachen auch noch nutzen müssen. Die dann wenn sie in dem Moment, als sie sich mal drauf eingelassen haben, fast zu Advokaten wurden. Also dann gemerkt haben, huch, wow, das ist ja echt spannend, das hilft mir echt weiter. Ja, ist nicht perfekt, aber ich kann das beherrschen. Also ich glaube, hier ist einfach Offenheit dringend zu empfehlen, sich auch einfach mal neue Sachen anschauen. Kann man ja auch problemlos im privaten Kontext machen. Man sollte aber auch nicht jetzt einfach, sag ich mal, sich naiv reinstürzen und total auf den Hype einlassen, sondern einfach wirklich auch offen bleiben, ausprobieren, die eigenen Skills auch in diese Richtung weiterentwickeln. Was da insgesamt kommt, ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Frage. Ne? Also wie verändern sich denn Jobprofile? Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Was bedeutet das für Gesellschaft? Was für Jobs werden in 5 oder 10 Jahren denn relevant sein durch diese Veränderungen, die wir gerade sehen? Andreas, könnte ich auch nicht sagen. Also ich würde mich im Moment nicht trauen, da einen Forecast zu machen, weil man sieht schon, es trifft manche Felder wesentlich härter, wo es nicht erwartet wurde, und andere berührt es relativ wenig. Das heißt, hier sollte jeder Mensch für sich selber einfach offen bleiben, schauen, wie kann ich damit arbeiten, wie kann ich es nutzen. Man sollte sich vor allem nicht, glaube ich, von Angst steuern lassen, dass vielleicht die eigenen Skills und die eigenen Qualitäten nicht mehr relevant sind, sondern eher nutzen, wie kann man denn die eigenen Skills noch besser einsetzen, vielleicht durch die Unterstützung von KI. So, da könnte man natürlich jetzt, wie gesagt, viel drüber sprechen noch, aber das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Was passiert hier und wie gehen wir damit um? Auf die Unternehmen geblickt, ich glaube, im Moment ist da gerade die große Herausforderung einerseits, die meisten Unternehmen suchen natürlich talentierte und erfahrene Menschen, die in dem Feld Themen voranbringen können. Klar, mein Blick ist dann immer eher auf die Data Scientists, die Data Engineers, die AI Engineers und so weiter. Also wirklich diese ganz extremen Expertenfelder. Aber es ist letzten Endes noch breiter, das Phänomen. Aber es ist natürlich so, wenn man überlegt, wie man früher Jobprofile geschrieben hat. Eine Suche Data Scientist, 10 bis 12 Jahre Erfahrung im Umgang mit XYZ und so weiter und so fort. Tja, geht eben nicht. Da sind die Themen ja so neu. Also MCP beispielsweise, wann war es? Ich glaube, November letzten Jahres wurde es letzten Endes public gelauncht. Naja, da hat niemand 5 Jahre Erfahrung damit. Ne? Sprich, für die Unternehmen ist gerade die Challenge, man kann nicht mehr einfach nach diesem Senioritätsprinzip suchen. Manchmal sind es wirklich Leute mit wenig formaler Erfahrung, die aber unglaublich wichtig sind, um neue Themen voranzubringen. Sprich, man muss viel genauer schauen auf Motivation, was für einen Drive hat eine Person und was hat eine Person wirklich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren gemacht. Und dann vielleicht auch einfach eine Wette eingehen, dass diese Person auch die Seniorität entwickeln wird. Es ist aber auch so, dass es unglaublich schwierig gerade ist, wirklich gute Profile zu finden, denn der Markt ist überschwemmt mit Menschen, die sich natürlich jetzt versuchen, als Experten oder Expertinnen darzustellen und am Ende sind sie es dann nicht, was sich relativ schnell herausstellt. Da kann ich nur sagen, dass die gute alte Coding-Challenge oder auch gemeinsame Code-Reviews nach wie vor super, super wichtig sind, um eben zu sehen, was kann eine Person wirklich. Vielleicht dazu nur eine kleine Anekdote. Ne? Also ich glaube, viele haben erlebt, wie Coding-Challenges, bei denen Leute eine Aufgabe bearbeiten, die dann submitten und dann wird die im Interview gemeinsam besprochen, haben sich ganz weird verändert durch das Aufkommen eben von Coding Assistants und so weiter. Auf einmal wurde da wahnsinnig viel submitted und so weiter und man hat dann Interviewsituationen erlebt, wo die Leute gestrauchelt haben, ihren eigenen Code zu erklären, wo man natürlich sehr schnell merkt, okay, hast du auch einfach nicht selber geschrieben. Ne? Mittlerweile hat es wirklich gravierende Ausmaße und man kann dann auch relativ schnell filtern. Klar sucht man natürlich aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit einem Coding Assistant gut arbeiten können. Bedeutet aber, sie sind zumindest in der Lage zu erklären, was da produziert wurde. Aber nur nochmal, also ich glaube wirklich so auf Skills genauer hinzuschauen, ist unglaublich wichtig geworden. Und bei manchen Themen kann man einfach rein technisch gar nicht nach Seniorität suchen, wie man es früher gemacht hat, weil es die nicht geben kann im Markt. Die gibt es einfach nicht. Der letzte Punkt, vielleicht noch ganz kurz, ist natürlich auch die Es passiert ja dann auch so ein Hype, ne? Also wir haben es ja letztens beobachtet, was in den USA passiert ist, als dieser krasse War for Talent da auf einmal losging und wirklich ultra erfahrene AI-Entwickler abgeworben wurden für horrende Summen. Da muss ich sagen, ist für die Unternehmen, aber glaube ich auch für die Leute selber sehr, sehr wichtig, mal im Blick zu behalten, was bedeutet das denn dann, wenn man für völlig überzogene Gehaltsvorstellungen Leute hiert. Der Erwartungsdruck ist dann immens. Und ich sage das sogar zu Bewerbern. Ne? Also du kannst eine Forderung XY haben, also ein zig Millionen Gehalt wollen, aber lieferst du das denn auch? Ne? Und das ist eine Frage, die Unternehmen sich selber natürlich auch stellen wollen. Also inwieweit lässt man sich auf die Spirale ein, dass hier bestimmte Profile extrem hoch gehypt werden? Am Ende des Tages kommt es drauf an, Was bringt eine Person, was trägt eine Person bei, und es sollte im Verhältnis bleiben. Generell stelle ich fest, talentierte, hochmotivierte Leute sind an spannenden Challenges interessiert. Und ich kann nur sagen, also wenn Unternehmen interessante Aufgaben und ein gutes Environment bereitstellen können, dann sind die Chancen nach wie vor nicht allzu schlecht, auch wirklich gute Leute zu finden.
Ja, und ich glaube auch das, was du gesagt hast, dass es immer mehr auf diesen, ich sag mal, Innovationsgeist ankommt, ist, glaube ich, unglaublich präsent geworden. Finde ich aber auch eine schöne Eigenschaft, ne? Weil das bringt uns ja auch sozusagen im Denken voran. Insgesamt heißt ja nicht, dass die anderen Capabilities nicht mehr wichtig sind, aber es erfordert so ein bisschen den Mindset-Shift, ne? Der vielleicht auch manchmal bei uns in den letzten, jetzt gucke ich mal zurück, vielleicht 10 Jahren auch gefehlt hat. Von daher finde ich das auch eine sehr schöne Bewegung. Und du hast uns jetzt ja schon so ein bisschen mit in die Zukunft genommen, was das Skillset angeht und die Tools angeht. Und zum Abschluss unserer Folge stellen wir immer eine Forecast-Frage, Norbert. Und wir wissen, dass dich ein Thema ganz besonders beschäftigt hat die letzte Woche. Und daran wollen wir gerne teilhaben und fragen dich, verdrängt denn KI die Data Science in der Zukunft?
Ja, ja, es hat mich tatsächlich sehr, sehr beschäftigt. Und die Antwort ist relativ kompakt ausgedrückt. Ich glaube, KI verändert das Feld Data Science sehr, sehr stark. Ich hatte tatsächlich erst vor 2 Tagen wieder eine intensive Diskussion dazu und wir kamen dann zu dem Punkt, gute KI-Systeme brauchen tatsächlich auch gute Data Science, gute Machine Learning-Produkte im Hintergrund. Aber klar, Data Science als Feld verändert sich und ich glaube, wie vor 10 Jahren noch letzten Endes jemand mit ein bisschen analytischen Skills, ein bisschen Statistikwissen, ein bisschen Python-Programmierungsskills sich als Top-Notch-Data-Scientist verkaufen konnte, das geht einfach nicht mehr. Also, sondern Data-Scientists müssen sehr wohl sehen, wie interagieren sie dann auch beispielsweise mit einem Agentic-System, wie baue ich ein Machine-Learning-Produkt, das dann genutzt werden kann in so einem Setup. Also das heißt, ich glaube, Data-Science verändert sich sehr, sehr stark. Ich glaube nicht, dass es komplett verdrängt wird, aber ich kann den ganzen Data Scientists auch nur raten. Also Professionalität, auch gute technische Skills sind wichtig und werden noch viel wichtiger. Tatsächlich, Frauke, glaube ich, vielleicht abschließend zum Blick in die Zukunft, dass dieses Feld Daten zu verstehen und wirklich Daten auch gut interpretieren zu können, das gewinnt wieder an Bedeutung und das wird vielleicht sogar ein ganz eigenständiges Feld. Also das heißt, Leute mit diesen ganz ursprünglichen analytischen Profilen, die einfach sehr, sehr gut Daten verstehen und sehen, wie man bestimmte Patterns interpretiert, wie man mit Ergebnissen umgeht. Ich glaube tatsächlich, dass das wieder mehr an Bedeutung gewinnt und vielleicht sogar ganz eigenständige Profile daraus entstehen, die in Zukunft durchaus sehr gefragt sein könnten. Vielleicht auch dann in der Interaktion mit Agentic Systems. Wer weiß. Wir werden es sehen. Wir sind ja alle hoffentlich dabei in der Zukunft.
Wunderbar, Norbert. Das war, glaube ich, ein schöner und spannender Ausblick für die nächsten Monate. Ich nehme das mal gedanklich für mich mit und sinniere auch mal drüber nach, weil das ist, glaube ich, keine ganz so einfache Frage, aber ich teile auch deine Beobachtung, dass sozusagen der Data Scientist viel mehr Software Engineering an Kompetenz benötigt, ne? Und jetzt über das Thema Agentic und was das noch damit macht, habe ich noch nicht intensiv nachgedacht. Das ist jetzt mein Task für die nächste Autofahrt oder ähnliches, wo man mal Zeit hat. Vielen Dank für deine tollen Einblicke. Es war wie immer sehr, sehr spannend mit dir und wir haben einiges gelernt und ich glaube auch nochmal einen sehr schönen Blick von dir auf Enterprise Ready AI und alles, was dazugehört mit Datenplattformen, insbesondere Datenstruktur bekommen. Andreas, wie siehst du es? Hast du es entsprechend auch wahrgenommen?
Ja, war wieder eine spannende Diskussion. Danke dafür, Norbert. Und ja, du warst jetzt der erste Wiederkehrer. Ja, vielleicht haben wir dich dann bald auch nochmal, hoffentlich nicht erst in 2 bis 3 Jahren wieder, aber ich glaube, es ist immer gut, mit dir zu sprechen, weil wir doch einen sehr breiten Blick dann nochmal werfen auf die einzelnen Themen. In anderen Folgen gehen wir sehr tief in Einzelaspekte rein und es ist schön, mit dir mal wieder so die gesamthafte Perspektive zu werfen auf, wo stehen wir eigentlich im Thema und wo geht die Reise hin. Ja, also danke dafür.
Super, vielen Dank euch. Hat großen Spaß gemacht.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und schon einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Macht's gut. Bis bald.
Bis bald.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.